Deutschlandfunk. Hintergrund.
Lange Leitung. Warum der Ausbau des Stromnetzes so schleppend vorankommt. Von Manuel Walz.
Michael Müller öffnet eine Glastür.
So, wir betreten jetzt die Verbundpforte der Stadtwerke Leipzig. Strom-, Gas- und Fernwärmenetze gesteuert werden und Erzeugungsanlagen betrieben werden. Herzlich willkommen.
Müller und seine Kolleginnen und Kollegen sorgen hier dafür, dass bei den knapp 700.000 Leipzigerinnen und Leipzigern Wasser aus dem Wasserhahn kommt, dass die Heizungen laufen, dass sie Strom haben. Wo die Verbundwarte genau liegt, ist geheim, denn sie zählt zur kritischen Infrastruktur. Allerdings ändert sich gerade die Aufgabe der Verteilnetze. So nennt man die Stromnetze, die die Energie in jedes Haus, in jedes Gewerbegebiet leiten.
Die Rolle ist anders geworden über die letzten Jahre bzw. Jahrzehnte, ganz klar. Wir hatten in der Vergangenheit eine zentrale Energieerzeugung, die sozusagen aus den zentralen Kraftwerken heraus die Energie bis zum letzten Kunden verteilt hat. Also die Großkraftwerke haben eingespeist ins Übertragungsnetz. Von dort aus ging es die Spannungsebenen von oben nach unten runter, Verteilnetz, Mittelspannungsnetz bis hin zur Niederspannung. Das ist das, was beim Haushaltskunden ankommt.
Dieser klassische Ablauf hat sich durch die Energiewende radikal verändert. Großkraftwerke, die gleichmäßig da Strom produzieren, wo er verbraucht wird, gibt es immer weniger. Heute produzieren vor allem große Windparks im Norden Strom, der in den Süden zu den großen Verbrauchern transportiert werden muss. Das leisten die großen Übertragungsnetze. Statt der wenigen großen gibt es heute zudem viele kleine Stromproduzenten, wie Solarparks auf dem Acker oder Balkonkraftwerke. Den Strom dieser Erzeuger nehmen die Verteilnetze vor Ort auf.
Es gibt verstärkt dezentrale Erzeugung von der Balkon-Photovoltaikanlage über Dachanlagen etc. Demzufolge gibt es in vielen Fällen Energierichtungsumkehr und das ist natürlich für den Netzbetreiber eine Aufgabe, der er sich stellen muss.
Die Netze wurden und werden zwar ausgebaut, sie müssen aber noch mehr leisten. Sie sollen Steuerungsfunktionen übernehmen. Viel stärker als früher sollen sie Verbrauch und Erzeugung miteinander in Einklang bringen. Daran wird auf allen Ebenen des Netzes gearbeitet. Es braucht zum einen mehr große Übertragungsleitungen, aber auch das letzte Glied in der Kette, die Netze zum Endverbraucher, müssen modernisiert werden, sagt Dirk Bauknecht vom Öko-Institut in Freiburg.
Es geht um Ausbau, aber eben gleichzeitig auch um einen effizienten Ausbau. Und bei den Verteilnetzen sind diese Anforderungen sicherlich noch größer. Also auch da müssen wir sehr viel ausbauen. Aber da geht es auch um grundsätzlichen Wandel von Netzen, die bisher Stromverbraucher, Verbraucherinnen versorgt haben, zu Netzen, die eben immer mehr erneuerbare Energien auch aufnehmen müssen und wo eben Stromverbraucher auch neu dazukommen, Elektroautos, Wärmepumpen und so weiter.
Viele Autos laufen heute mit Strom statt mit Benzin. Wärmepumpen nutzen Elektrizität statt Gas. Dieser zusätzliche Energiebedarf muss durch Leitungen an die Verbraucher geliefert werden. Das heißt, die Stromnetze müssen insgesamt mehr Energie transportieren. Das Problem? Niemand weiß gerade, wie schnell der Bedarf wächst. Derzeit schwächelt der Absatz von Wärmepumpen und E-Autos. Wann er wieder anzieht, ist unklar. Und dann schwankt die Erzeugung auch noch. Wenn sich eine Wolke vor die Sonne schiebt oder der Wind abflaut, gibt es weniger Strom im Netz. All das muss ausgeglichen werden, um eine konstante Spannung zu halten. Einen großen Teil dieser Aufgabe könnten die Verteilnetze übernehmen, sagt die Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin, Claudia Kempfert.
Die Verteilnetze verteilen nicht nur, sondern müssen das ganze System optimieren. Das heißt, da ist in der Tat eine Erneuerung notwendig, eine Ertüchtigung, eine Optimierung und da muss enorm viel investiert werden.
Die größte Herausforderung ist, die schwankende Energieerzeugung der Erneuerbaren auszugleichen. Wenn der Wind weht und die Sonne scheint, dann produzieren die Windräder und Solarkraftwerke sehr viel Strom. Aber nicht da, wo er verbraucht wird. Um dieses Dilemma zu lösen, gibt es drei Lösungsansätze. Alle drei müssen sinnvoll angewendet und miteinander kombiniert werden. Neue Leitungen, die den Strom transportieren, Speicher, die Strom aufnehmen, wenn gerade zu viel produziert wird, und die dritte Möglichkeit – Der Verbrauch passt sich der schwankenden Erzeugung an. Um das zu ermöglichen, müssen die Verteilnetze nicht nur ausgebaut, sondern auch schlau gemacht werden, sagt Claudia Kempfert.
Durch optimierte Verteilnetze kann man enorm viel Kapazitäten rausholen. Man müsste viel, viel weniger neue Gaskraftwerke hinzubauen, wenn man das überall flächendeckend nutzen würde.
Wenn es in einer Region zu wenig Strom gibt, dann springen zurzeit noch die teuren Gaskraftwerke ein. Mit einem smarten Verteilnetz soll das zumindest seltener passieren. Da registriert künstliche Intelligenz die Stromflaute und meldet sie an die Geräte der Endkonsumenten. Die drosseln ihren Verbrauch und laufen erst wieder an, wenn genug Strom produziert wird. Gleichzeitig speisen Stromspeicher Energie ins Netz ein. Die Technologie dazu gibt es schon, sagt Kempfert.
Mit entsprechender intelligenten Steuerung von der Photovoltaikanlage bis hin zur Wallbox und eben auch zu den entsprechenden Wärmepumpen, die dazugehören. Also diese ganzen Kombipakete, die jetzt ja dezentral, also vor Ort, in den Häusern, überall in den Städten, in den Kommunen hinzugebaut werden und zum Einsatz kommen, die zu optimieren, darum geht es.
Die Strompreise sind hoch in Deutschland. Ein Hauptgrund dafür sind die Netzentgelte. Also die Kosten für das Stromnetz und dessen Steuerung. Wenn in den großen Windparks im Norden mehr Strom produziert wird, als in Richtung Süden transportiert werden kann, dann werden die Windräder abgeschaltet. Die Betreiber der Windparks bekommen dafür eine Entschädigung. Gleichzeitig fehlt aber im Süden Strom, also werden Gaskraftwerke angeschmissen, damit die Stromversorgung stabil gewährleistet ist. Diese Stabilisierung nennt sich Redispatch. Das kostet im Moment Milliarden. Neue, sehr teure Übertragungsnetze zu bauen, die mehr Strom als bisher aus dem Norden in den Süden transportieren können, das war bisher die Strategie der Bundesregierung, um den Aufwand für den Redispatch langfristig zu senken. Claudia Kempfert sieht das kritisch. Sie hält den Umbau der Verteilnetze für effizienter.
Und da könnte man in der Tat hohe Kosten des Redispatch vermeiden, also viele, viele Kapazitäten, die man jetzt unnützerweise aufbaut, vermeiden, wenn man das überall nutzen würde. Und man könnte sogar auch auf den überdimensionierten Übertragungsnetzausbau verzichten, der im Moment stattfindet.
Die Bundesnetzagentur schätzt die Kosten für den Ausbau der Übertragungsnetze auf 320 Milliarden Euro bis 2045. Das ginge auch günstiger, sagt Kempfert, wenn eben die Verteilnetze intelligent würden. Jeder Verbraucher, jeder Haushalt, jede E-Auto-Ladesäule, die Solaranlage auf dem Dach, Kühlhäuser oder Supermärkte. All diese Verbrauchseinheiten und Stromerzeuger sollen mit den Netzbetreibern durch digitale Technik verbunden sein und miteinander kommunizieren, erklärt auch Robert Severin, Sprecher des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Das Ministerium ist für die Stromnetze verantwortlich.
Flexibilität auf der Erzeugerseite muss eine Flexibilität auf der Verbraucherseite gegenüberstehen. Dann wird die Energiewende gelingen insofern, als der erneuerbare Strom effizient und genau zu den Zeiten verbraucht wird, wie er anfällt. Und dieses gesamte System führt dazu, dass die Erneuerbaren tief integriert werden in den Verbrauch, in der Industrie, aber auch in den Privathaushalten.
Wärmepumpen sollen vor allem dann laufen, wenn gerade viel Strom erzeugt wird. Auch das Laden des Elektroautos in der Garage soll zu diesen Hochzeiten passieren. Der Akku im E-Auto könnte aber auch Energie ins Netz speisen. Immer dann, wenn das Verteilnetz signalisiert, es gibt einen Engpass. Und natürlich darf Strom nur dann abgegeben werden, wenn gerade keine Fahrt geplant ist. Denn dann soll das Auto ja geladen sein. Digitale Stromzähler, sogenannte Smart Meter und Wallboxen, die E-Autos mit den Verteilnetzen verbinden, sie müssen diese Informationen haben und an den Netzbetreiber weitergeben. Und sie müssen von diesem Netzbetreiber auch gesteuert werden können. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, sagt Claudia Kempfert vom DIW.
In Deutschland sind wir da wahnsinnig weit hinterher. Wir sind noch in einem analogen Land, wo wir große Kraftwerke planen können und Übertragungsnetze, aber nicht in der Lage sind, auf der Verteilnetzebene echte künstliche Intelligenz zum Einsatz zu bringen.
Die digitale Kommunikation in den Netzen, das An- und Abschalten von Verbrauchern und Erzeugern in den Verteilnetzen, wird von der Bundesnetzagentur zurzeit neu organisiert. Das Programm läuft seit etwa 3 Jahren. Es wurde ein rechtlicher Rahmen geschaffen und gemeinsam mit dem Branchenverband und den Netzbetreibern an der Umsetzung gearbeitet. Die Digitalisierung der Netze schreitet voran, schreibt die Bundesnetzagentur auf Anfrage des Deutschlandfunks. Sie räumt aber Schwierigkeiten ein.
Der Branche ist ein erheblicher Digitalisierungsschub gelungen. Die Marktkommunikation beim Redispatch wurde auf elektronische Kommunikation umgestellt. Auch wenn dies nicht reibungslos funktionierte und nach wie vor einige Probleme auftreten, ist das eine wichtige Grundlage, um die Elektrizitätsversorgung zukunftssicher zu gestalten.
Vor allem auf der Ebene der Verteilnetze gibt es noch viele ungeklärte Fragen. Gerade wenn es um das An- und Abschalten von Anlagen und den anschließenden finanziellen Ausgleich geht. Daher ist auch nach wie vor offen, wie das System konkret ausgestaltet werden wird, erklärt Dirk Bauknecht vom Öko-Institut.
Wie das dann genau passiert, da gibt es unterschiedliche Modelle. Das wird auch noch diskutiert. Da sind wir noch nicht am Ende. Also das kann dann durch eine direkte Steuerung passieren, dass man sagt, also wir als Netzbetreiber haben dann für bestimmte Situationen und für bestimmte Zeiträume im Jahr Zugriffsrechte auf bestimmte Verbraucher und dafür bezahlen die dann eben weniger Netzentgelte. Es gibt auch marktbasierte Lösungen, also Flexibilitätsmärkte, wo dann verschiedene Verbraucher ihre Flexibilität anbieten können und die Netzbetreiber das dann sozusagen einkaufen.
Ein Beispiel hierfür wäre ein Kühlhaus, das seine Kühlung nicht durchgehend laufen lassen muss, sondern durch die Dämmung Spielräume hat. Es könnte am Tag zum Beispiel 5 Stunden lang das Abschalten der Kühlung anbieten. Wenn der Netzbetreiber Bedarf hat, schaltet er das Kühlhaus ab, entlastet das Netz und entlohnt das Kühlhaus dafür. Genauso könnten ein großer Batteriespeicher oder eine E-Auto-Flotte integriert sein. Die Systemsteuerung wäre hochkomplex und müsste extrem viele Informationen verarbeiten.
Also das wäre dann sowas wie eine Börsenplattform, ergänzt um Netzmanagementprodukte, wenn man so will. Das heißt jetzt nicht, dass jeder einzelne Verteilnetzbetreiber so eine Plattform aufbauen muss, sondern das kann man dann auch bundesweit und zentral machen. Aber die Informationen für jedes einzelne Netz müssen dort natürlich dann mit reinfließen und der einzelne Netzbetreiber muss dort dann auch diese Flexibilität abrufen können.
Intelligente Verteilnetze können vieles optimieren. Sie können die Übertragungsnetze entlasten. Sie könnten die Zahl der teuren Redispatch-Eingriffe verringern. Aber ein Problem können auch sie nicht lösen. Dass es an der Küste und auf dem Meer mehr erneuerbare Energie gibt als in Bayern und Baden-Württemberg. Und deshalb braucht es neue Leitungen vom Norden in den Süden. Bessere Verteilnetze können dazu beitragen, dass der Ausbau der Übertragungsnetze nicht so massiv stattfinden muss, wie bisher angenommen. Trotzdem, die Übertragungsnetze müssen ausgebaut werden. In Deutschland gibt es 4 große Übertragungsnetzbetreiber. Sie leiten den Strom über große Distanzen. Einer der Betreiber, TenneT, gehört dem niederländischen Staat. Wegen der gigantischen Investitionen, die gerade anstehen, wollen die Niederlande das Unternehmen verkaufen und haben es der deutschen Regierung angeboten. Die Verhandlungen mit dem Bundeswirtschaftsministerium laufen seit Monaten. Ohne Durchbruch.
Es geht um Kosten, es geht um den Regulierungsrahmen, um künftige Einnahmen, um Preise, ja letztlich auch um den Preis dafür.
Sagt Robert Severin, Sprecher im Bundeswirtschaftsministerium. TenneT hat inzwischen angekündigt, auch mit privaten Investoren zu sprechen. Severin gibt sich dennoch zuversichtlich.
Diese Verhandlungen sind einfach noch nicht abgeschlossen. Sie sind erfolgreich vorangekommen, man befindet sich auf der Zielgeraden, kann man sagen, aber sie sind einfach noch nicht beendet.
Der Knackpunkt scheinen die Mittel zu sein, die man im FDP-geführten Bundesfinanzministerium dafür freigeben müsste. Das bestätigt auch der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Michael Kruse.
Dann kann man sich in der Tat die Frage stellen, woher soll denn eigentlich das Geld für die Unternehmensankäufe in diesem Bereich kommen? In Deutschland gilt die Schuldenbremse, es gibt enorm hohe Auflagen.
Und es stellt sich die Frage, wer könnte TenneT kaufen, sollten die Verhandlungen mit der Bundesregierung scheitern? Schon einmal stand ein Stromnetzbetreiber teilweise zum Verkauf. Nämlich der des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz im Jahr 2018. Um auch nur den Teilverkauf kritischer Infrastruktur an einen chinesischen Investor zu verhindern, sprang damals die staatliche KfW-Bank ein. Sie übernahm 20% der Anteile. Claudia Kempfert vom DIW appelliert an die Regierung, auch jetzt eine gute Lösung zu finden, trotz Klammerkassen.
Dennoch muss es darum gehen, dass das deutsche Stromnetz nicht jetzt in Händen von irgendwelchen Investoren landet, sondern es sollte entweder bei TenneT bleiben oder beim deutschen Staat, aber nicht, dass man da jetzt die Gefahr hat, dass kritische Infrastrukturen in Händen von Investoren landet, wo man sie gar nicht haben möchte. Das wäre jetzt das Schlimmste, was passieren kann.
Die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und TenneT laufen weiter. Das bestätigt auch Tim Meyer-Jürgens, der bei TenneT das operative Geschäft leitet. Auch wenn er und seine Kollegen parallel nach privaten Investoren suchen, das Unternehmen will nach wie vor am liebsten an die Bundesrepublik verkaufen.
Das ist die Vorzugslösung und das ist die, die unter den Staaten auch verhandelt wird.
Es gibt darüber hinaus Spekulationen, dass nach einer Übernahme durch den Bund die 4 Übertragungsnetzbetreiber zu einer staatlichen Netzgesellschaft zusammengeführt werden könnten. Von einer solchen Fusion rät Meyer-Jürgens ab, denn die Umstellung wäre gewaltig und würde viel Zeit kosten.
Wir arbeiten operativ jeden Tag eng zusammen, weil wir in einem vermaschten Netz arbeiten, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Zentraleuropa. Deswegen auch mit den anderen Netzbetreibern drumherum haben wir enge Kooperationen. Deswegen glaube ich, dass ein Zusammenschluss der Gesellschaften jetzt operativ auch nichts verändern würde. Und in der aktuellen Lage, also eine wirkliche Zusammenführung, würde uns wahrscheinlich eher von unseren operativen Aufgaben ablenken. Ich glaube auch nicht, dass das die zielführende Lösung ist.
Die Herausforderungen, vor denen die Übertragungsnetzbetreiber stehen, sind riesig. Sie müssen Milliarden investieren, um neue Leitungen durch Deutschland zu bauen. Der Bundestag hat im vergangenen Jahr mehrere verschlankte Genehmigungsverfahren beschlossen, um diesen Ausbau zu beschleunigen, sagt Alexander Schilling vom Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW. Das Unternehmen plant mehrere neue Leitungen.
Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr bereits das Planfeststellungsverfahren für diese neuen Leitungen starten werden und sparen damit 2 Jahre im Genehmigungsprozess. Und 2 Jahre sind Welten.
Aber die Übertragungsnetzbetreiber wollen mehr. Bisher haben Erdkabel Vorrang bei großen Übertragungsleitungen. Das war nach dem großen Streit um die neuen Leitungen vor etwa 10 Jahren der Kompromiss, der vor allem auf Druck der CSU zustande kam. Allerdings war es ein sehr teurer Kompromiss. Die Übertragungsnetzbetreiber rechnen vor, dass sie 20 Milliarden Euro sparen könnten, wenn sie statt Erdkabeln Freileitungen bauen könnten.
Und das sind schon gigantische Summen. Und wenn wir uns anschauen, dass Budgets in den heutigen Zeiten endlich sind, ist das hier ein einfaches und schnell erreichbares Mittel, um Kosten in den Griff zu kriegen.
Zwar haben sich viele Verbände und Politiker für die Freileitungen ausgesprochen, die Ministerpräsidenten von Sachsen und Baden-Württemberg etwa, andere, die Landesregierungen von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, sind aber dagegen. Im zuständigen Bundeswirtschaftsministerium will man zähe Verhandlungen mit den Parteien und den Ländern vermeiden, um den Prozess nicht noch weiter zu verschleppen, sagt Ministeriumssprecher Robert Severin. Denn die Zeit drängt beim Netzausbau.
Und deswegen wird wohl gegenwärtig, weil ein solcher schnell herbeizuführender gesellschaftlicher Konsens nicht absehbar ist, alles so bleiben, wie es ist. Das heißt, der Erdkabelvorrang wird wohl erstmal bestehen bleiben.
Das Stromnetz in Deutschland bleibt auf allen Ebenen eine Baustelle. Der Umbau wird noch viele Milliarden kosten. Wie viele, ist noch unklar. Klar aber ist, von diesem Umbau wird der Erfolg der Energiewende abhängen.
Das war der Hintergrund. Lange Leitung. Warum der Ausbau des Stromnetzes so schleppend vorankommt. Von Manuel Walz. Redaktion Grit Eggerichs.